Ich möchte uns einen Vers lesen aus dem Römerbrief. Nicht sehr populär, vielleicht auch nicht so bekannt, aber ich kann mich nicht erinnern, wann dieser Vers das letzte Mal zitiert wurde oder wann ich den das letzte Mal in der Predigt gehört hätte. Römer 12, Vers 16, dort heißt es: Seid gleichgesinnt gegeneinander. Sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Und seid nicht klug bei euch selbst. Das ist nicht aus dem Buch der Sprüche im Alten Testament, sondern es ist aus dem Römerbrief, der sehr viel über das Heil in Christus spricht, aus dem Neuen Testament. Ich lese es nochmal: Seid gleichgesinnt untereinander und sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. So, dieses neue Jahr ist ja noch recht jungfräulich und unberührt. Es hat mal einer gesagt, am Anfang hat das neue Jahr immer eine weiße Weste. Das stimmt natürlich, aber wir wissen aus Erfahrung, wenn die Tage ins Land gehen, es sind nicht immer nur gute Tage, es sagt ja auch Jesus selber, sondern wir werden auch an manchen Punkten unsere Mühe haben, wir werden gesegnet sein und Schönes erleben. Und wir werden auch Herausforderungen erleben. Keiner von uns weiß, was kommt, was dieses neue Jahr bringt. Und das ist von Gott absichtlich so geordnet. Weil der Herr weiß, dass wir uns von Haus aus schon Sorgen machen über das, was kommt. Wenn er uns das jetzt noch sagen würde, dann wäre es noch schwieriger für uns damit umzugehen. Und so sagt er: Sorgt euch nicht über den nächsten Tag. Ja, jeder einzelne Tag hat natürlich seine eigene Plage und Sorge. Das müsst ihr nicht vorwegnehmen, sondern werft alle eure Sorgen auf ihn, schreibt dann Petrus in seinem Brief. Denn er ist besorgt um euch. Aber eins wissen wir gewiss: Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Das ist klar. Und er kümmert sich um uns. Und er weiß um uns. Er weiß um alle Dinge. Und ihm entgeht überhaupt nichts. Und keiner geht ihm verloren, sondern er kennt alle seine Schafe und weiß eben um alle Dinge. Darf ich mal die erste Folie sehen? Genau. Kennen wahrscheinlich nicht alle von euch. Wir versenden einmal im Monat eine Einladung an unsere Gäste und Freunde von Menü und mehr. Und dazu schreibe ich jedes Mal einen Brief, eine DIN A4-Seite etwa, mit einem geistlichen, evangelistischen Impuls in der Regel, der immer mit unserem Leben, mit unserer Beziehung zu Gott oder auch mit unserer Verlorenheit ohne ihn zu tun hat. Und das bildet dann oft den Einstieg oder den Übergang oder einen Anknüpfungspunkt in der Veranstaltung selbst, über das zu sprechen, was wirklich zählt. Über den Jesus, der gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist, auch heute noch. Und wir wollten eigentlich das mit dem Briefeschreiben nur die ersten paar Monate machen. Und jetzt tun wir es doch schon 4 Jahre. Wir dachten am Anfang, gut, einige Monate zur Einführung von Menü und mehr, bis sich alles gesetzt hat, ist gut. Die Leute wissen dann, dass es immer am zweiten Mittwoch im Monat stattfindet. Und dann braucht es das nicht mehr, doch wir haben uns entschieden, es nicht so zu machen, sondern tatsächlich Monat für Monat neu einzuladen, immer mit einem geistlichen Impuls, den die Leute bekommen, den sie lesen können und wo sie auch die Möglichkeit haben, wirklich etwas zu bekommen und auch zu verstehen und berührt zu werden. Und das hat sich wirklich bewährt, das zu tun. Das kostet auch immer ein bisschen Geld. Aber ich denke, es ist gut, so evangelistisch tätig zu sein, wenn die Leute schon ihre Adressen hinterlassen und erwarten und sich darüber freuen, dass wir sie ansprechen, und dann können wir das auch tun, und es kommt wirklich sehr gut an. Den Brief findet ihr übrigens auf unserer Website unter Menü und mehr. Da ist jeden Monat ein neuer Brief drin. Ähnliches machen die Frauen aus Brandenburg. Das seht ihr hier ganz rechts mit diesem Bild Eva. Das ist ein kleiner Flyer, den sie 2-, 3-, manchmal 4-mal im Jahr erstellen, und da stehen dann auch manche Dinge drin, und der fungiert dann ebenfalls als Einladung und wird dann nicht verschickt, sondern persönlich weitergegeben, und Frauen werden dann zu dieser Veranstaltung Frühstück und mehr in Brandenburg für Frauen dann weitergegeben. Auch in der Einladung vom Januar, das heißt zum Jahresanfang, zum ersten Menü und mehr 2014, gab es diesmal einen solchen Brief, den ich euch heute gerne einmal vorlesen möchte. Das haben wir noch nie getan. Und zwar um den Zentralgedanken, der darin aufgegriffen ist, auch uns als Gemeinde weiterzugeben, weil ich glaube, dass es gerade zum Jahresanfang ein wichtiger Impuls für uns sein kann, gerade für die, deren Herzen oftmals nicht richtig zur Ruhe kommt. Aber Gott möchte uns hineinführen in seinen Frieden und uns eine Ruhe geben, die nur von ihm kommen kann. Und das haben wir nötig. Darf ich das mal vorlesen? Okay, dann geht es natürlich noch weiter. Aber wir steigen da mal ein. Der Apostel Paulus hat ja auch immer Briefe geschrieben. Ich bin eigentlich kein Briefeschreiber. Brauche immer lange, bis ich einen Brief geschrieben habe. Deswegen finde ich E-Mail auch wirklich sehr, sehr gut. Es geht sehr schnell und kurz. Aber manchmal bewähren sich Briefe wirklich, wenn man sich hinsetzt und auch ein bisschen formuliert und auch versucht, die Dinge wirklich auf den Punkt zu bringen und klar auszudrücken, was gemeint ist, damit es auch verstanden wird und auch im Herzen des Empfängers ankommt. Ich glaube nicht, dass der Apostel Paulus so aus der Hosentasche herausgeschrieben hat, sondern er hat sich das schon überlegt. Natürlich war er auch inspiriert. Er hat die Dinge aufgegriffen und hat es so formuliert, dass es auf den Punkt bringen konnte, und seine Briefe sind ewige Wahrheit geworden. So, es beginnt auch hier mit der Anrede, liebe Freunde in diesem Fall. Liebe Freunde. Und das sind es teilweise wirklich geworden. Die Leute kommen zum Teil von Anfang an, andere sind dazugekommen und es haben sich Beziehungen entwickelt. Die Leute sprechen über ihre Bedürfnisse, Nöte und über Schwierigkeiten. Und es ist ein echtes Vertrauensverhältnis entstanden in dieser Zeit. Und am Anfang habe ich immer geschrieben, liebe Gäste und liebe Freunde, und jetzt schreibe ich nur noch liebe Freunde, ja. Weil es auch ein schönes Verhältnis ist. Man kennt sich, man umarmt sich und man sieht sich sehr, sehr gerne. Der erste Satz, der ist schon veraltet, wieder steht ein Jahreswechsel bevor. Der Brief ging ja bereits vor Weihnachten raus, um einzuladen, diesmal für den 8. Januar, da war das jetzt letzte Woche und deswegen kommt es immer ein bisschen vor. Dann geht's weiter. Wird das neue Jahr besser oder bleibt alles beim Alten? Was kommt auf uns zu? Was wird werden? Peter Amen sagte einmal, wir erwarten vom neuen Jahr immer das, was das Alte nicht gehalten hat. Dabei sind wir es doch selbst, die das Jahr gestalten. Vom ehemaligen Staatspräsidenten von Königsberg, Theodor Gottlieb von Hippel, stammt das Wort: Sandkörner machen den Berg, Minuten das Jahr. Haltet nichts für Kleinigkeiten. Das ist eine wichtige Wahrheit, die wohl auch mit darüber entscheidet, welche Gestalt das neue Jahr letztlich für uns annimmt. Michelangelo, der italienische Bildhauer und Dichter, drückte es einmal so aus: Wenn ich alles Große betrachte, so sehe ich, dass es aus lauter Kleinigkeiten zusammengesetzt ist. Und wenn ich genau hinsehe, erkenne ich, dass es so etwas wie eine Kleinigkeit gar nicht gibt. Kleinigkeiten. Nun, gerade die sollten wir nicht unterschätzen. Auch Charles Dickens brachte das einmal deutlich zum Ausdruck, als er sagte: Ich denke an jede Kleinigkeit und fühle, dass Kleinigkeiten die Summe des Lebens ausmachen. Könnte es sein, dass gerade das, was wir so leicht geringschätzen und bewusst oder unbewusst übersehen, das eigentlich Wesentliche ist? Könnte es sein, dass das, was wir suchen, möglicherweise gar nicht in dem zu finden ist, was oft so groß und prominent daherkommt und ob der glänzenden Gestalt so begehrenswert erscheint? Doch gerade das Kleine macht oft den Unterschied. Die kleinen Schritte bilden letztlich den Weg, und nur wer sich beugt und hinunterbückt, findet den Schatz, der im Schmutz verborgen liegt. Und das wünschen wir euch von Herzen, dass das scheinbar Kleine, das Verachtete und Geringgeschätzte, auch die kleinen Gesten und Schritte, die genutzten Kleinigkeiten, die Tag für Tag den Weg kreuzen, das bewirken können, was dieses neue Jahr 2014 zu einem Jahr macht, das für jeden eine bleibende Erfüllung bringt, die selbst mit Gold und Silber nicht aufzuwiegen ist. Soweit der Inhalt dieses Briefes. Dann sprechen wir natürlich noch die Einladung aus, dass wir uns sehr freuen, Zeit mit Ihnen zu verbringen und so weiter. So, ihr Lieben, ich glaube, dass das etwas ist, wo es uns häufig ganz ähnlich geht, dass wir das, was so klein und so unscheinbar und eine Kleinigkeit ist, allzu oft übersehen und nicht so wahrnehmen. Das ist schade. In diesem wenig beachteten Vers schreibt der Apostel Paulus in Römer 12, Vers 16, seid gleichgesinnt untereinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Aber das möchten wir natürlich schon gern sein. Klug und alles im Griff haben. Das Leben meistern. Erfolgreich sein. Und glücklich. Glücklich wollen wir sein, natürlich. Und wir wünschen uns deswegen in besonderer Weise auch am Jahresanfang ein gesegnetes, ein glückliches neues Jahr, weil das ist der Wunsch von jedem natürlich. Aber die Frage, wie gestalte ich mein Leben? Was macht mein Leben aus? Was ist wirklich bedeutungsvoll? Und was bleibt einmal übrig? Das verlangt nach einer Antwort, die eben mehr ist als ein frommer Wunsch, der halt schon das Beste hofft, aber oft auf Dinge zielt, die auch das neue Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit so nicht bringt und die so nicht zustande kommen. Weil wir unser Glück oftmals an Dinge hängen, wo wir meinen, davon kommt es, dass ich glücklich werde, dass ich gesegnet bin. Und das sind in der Regel nicht die kleinen Dinge, es sind oft größere Dinge. Einfach etwas, wo wir einen Mangel empfinden. Und wenn dann das rüberkommt, dann werden wir glücklich sein, dann wird alles gut sein. Die Frage ist aber, was macht mein Leben wirklich bedeutsam? Was ist wirklich wichtig? Und worauf kommt es tatsächlich an? Wir möchten ja, dass unser Leben Bedeutung hat, oder? Das ist in Ordnung. Natürlich soll unser Leben Bedeutung haben. Und wir möchten auch, dass das unruhige Herz zur Ruhe kommt. Und es herrscht viel Unruhe in vielen Herzen. Und das hängt manchmal damit zusammen, dass unsere Vorstellungen so groß sind und unsere Wünsche groß sind. Das, was wir darstellen möchten und leisten möchten, so groß ist, in einer großen Differenz zu dem, was tatsächlich geschieht. Und dieses Spannungsfeld entfacht Unruhe und lässt uns nicht wirklich zur Ruhe kommen und den Frieden haben, nach dem wir uns so sehnen. Dieses Glück erleben, das wir auch brauchen und wo wir Sehnsucht danach haben, ist ganz klar. Ein Irrtum, der dabei oft zum Stolperstein wird, ist der Gedanke, dass der Wert und die Bedeutung eines Lebens erst dadurch zustande kommen, dass wir etwas Beeindruckendes darstellen oder tun. Dass wir etwas haben oder vorweisen können, das uns vom Gewöhnlichen abhebt und uns dadurch besonders macht. Prädikat wertvoll. Dann hast du deinen Stempel. Hier kommt der Wert. Und dass dann darin das Glück und die Zufriedenheit und die Anerkennung zu finden sind, die wir uns so wünschen. Und dann hoffen wir, dass unser Herz zur Ruhe kommt und sich der Friede einstellt, den wir brauchen. Aber wovon leiten wir unseren Wert ab? Und was gibt unserem Leben, meinem Leben Bedeutung, wenn ich nichts Großartiges vorzuweisen habe? Wenn ich weder reich bin noch schön und auch sonst alles eher bescheiden ist. Wenn ich nicht so erfolgreich bin und mein persönlicher Erfolg sich in Grenzen hält, auch alles so im Mittelmaß vielleicht sich bewegt. Oder wenn ich sogar mit Dingen zu tun habe, die ich gar nicht will und Kämpfe stattfinden, die ich am liebsten längst überwunden hätte und Dinge da sind, die ich aus meinem Leben verbannen möchte, die doch nicht da sein sollten. Und mancher fragt sich dann, was kann ich denn schon? Besonders toll ist das ja nicht. Wer bin ich schon? Ich habe nichts Großes vollbracht. Was leiste ich schon? Ich habe nichts Bedeutendes erreicht. Und unterm Strich, wenn ich es mir genau ansehe, kommt da nicht allzu viel bei rüber. Ich bin ziemlich gewöhnlich und habe auch keine herausragenden, super besonderen Eigenschaften. Sehr glorreich ist das ja alles gar nicht. Nun, im Buch Prediger im Alten Testament, da lesen wir von einem, der sehr erfolgreich war. Der so erfolgreich war, dass er sich alles leisten konnte. Er konnte sich jeden Wunsch erfüllen und hätte eigentlich ganz glücklich sein müssen und zufrieden und so weiter. Er hat alles erreicht, was er wollte und er lebte in großem Wohlstand und am Ende hat er schließlich doch alles verloren. Und dann lesen wir im Prediger 2, Vers 11, und ich wandte mich hin zu meinen Werken, das sagt er, hat sich dann alles besehen, was er so geleistet und geschafft hat. Ich wandte mich hin zu all meinen Werken, die meine Hände gemacht und zu der Mühe, mit der ich mich abgemüht hatte. Und siehe, das alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. So von dem, oder ja, von dem, wonach er so gestrebt hatte und das zunächst so wertvoll und so erstrebenswert erschien, weil es Glück und Gewinn und Zufriedenheit und alles versprach, was er sich erhoffte, was er sich wünschte, blieb am Ende nichts übrig. Es war ein flüchtiges Glück zeitlichen Erfolges. Und dann kommt er schließlich zu seinem Resümee in Vers 11 und sagt, also gibt es keinen Gewinn unter der Sonne. Und das ist falsch. Das ist falsch. Du sagst, vielleicht Toni, ist doch Gottes Wort. Muss doch stimmen. Ja, ja, es ist schon in Gottes Wort, aber es ist nicht Gottes Wort, das sagt ein Mensch, der hier zu einer Überzeugung kommt, die an dem Punkt falsch ist. Und genauso stehen solche Dinge in der Schrift, die nicht immer Gottes Meinung widerspiegeln, sondern des Menschen Resümee in dem Fall jetzt. Ja. Es werden auch Dinge beschrieben in der Heiligen Schrift, die Menschen getan haben, die eigentlich nichts mit Gott zu tun haben, wo sich Gott davon entfernt. Aber auch das wird beschrieben in Gottes Wort. Und so auch diese Schlussfolgerung dieses Mannes, dass er sagt, es gibt also keinen Gewinn unter der Sonne. Und wenn du den Prediger liest, musst du aufpassen, weil hier manche menschlichen Weisheiten verwurschtelt sind, die aber an bestimmten Stellen noch nicht immer die Weisheit Gottes widerspiegeln. Deshalb ist auch Gottes Wort immer auslegungsbedürftig und man muss genau hinsehen, in welchem Zusammenhang stehen die Dinge und was ist tatsächlich damit gemeint. Wer sagt was, an welcher Stelle, in welcher Situation, zu wem und was bezweckt er damit? Und so sagt er also, es gibt keinen Gewinn unter der Sonne. Falsch. Dann wäre alles bedeutungslos, tatsächlich. Jeremias Gotthelf sagte einmal, eben das ist das Unglück, dass die Leute durch das Glück glücklich werden wollen und nicht durch ein Leben, bei dem der Segen Gottes ist. Fand ich echt interessant. Und ich denke, das ist oft die Not, dass wir allzu oft auf das Große schauen, das, was wir unbedingt erreichen möchten, das Begehrenswerte und scheinbar Bedeutungsvolle, wo wir meinen, das ist doch bedeutungsvoll, dass uns dann dieses Glück verspricht. Und dabei übersehen wir häufig das Kleine, die kleinen Dinge des Lebens, durch die wir selber und auch andere durch uns gesegnet werden. Die Kleinigkeiten, das sind wir jetzt wieder. Franz von Sales sagte einmal, die großen Gelegenheiten, Gott zu dienen, sind selten. Die Kleinen aber kommen immer fort. Das ist eine tiefe Wahrheit, ihr Lieben. Tag für Tag gibt es genügend Gelegenheiten, Gott im Kleinen zu dienen. Und wenn wir diese Dinge nicht wahrnehmen, gehen wir an unserem Glück vorbei. Manche Leute warten nur immer auf das Große und sind in diesem Spannungsfeld und bleiben in Unruhe, weil sie gerne das Große tun möchten. Und sie verpassen das Kleine, das Gott vor ihre Füße hinlegt. Und sie machen sich selber unglücklich, weil sie immer nach dem Hohen hinstreben und das Kleine dabei verpassen. Mutter Teresa sagte einmal, es gibt viele Leute, die nach den großen Dingen streben, aber es gibt sehr wenige, die die kleinen Dinge tun wollen. Warum? Warum? Weil sie sich vielleicht selbst für groß halten oder gerne größer sein möchten. Und dann steht ihnen aber der Stolz und das Hohe im Weg, sich zu beugen zu den kleinen Dingen und das Kleine zu tun. Am Kleinen zu handeln. Von Heinrich Wackerl stammt das Wort, Leute, die im Kleinen nichts leisten, bilden sich gerne ein, sie seien für etwas Größeres geboren. Auch das stimmt. Wie sagt der Apostel Paulus, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Überlesen wir normalerweise so einen Vers. Aber der hat Inhalt und hat Bedeutung. Und was heißt das für uns? Was können wir mit einem solchen Vers anfangen, wo uns immer gesagt wird, natürlich sollen wir nach dem Großen streben und so weiter, nach den hohen Dingen. Und es muss ja was passieren, es muss ja was geschehen. Und es passiert aber trotzdem so wenig. Es wird viel vom Großen geredet, aber es passiert nicht. Weil es die kleinen Dinge in sich haben. Und aus den kleinen Dingen wird schließlich Großes. Aber wer nicht anfängt im Kleinen, der wird auch nie etwas Großes tun. Sind nicht auf hohe Dinge. Das Wort, das hier gebraucht wird für hohe Dinge, heißt im Griechischen Hypselos. Und Hypselos bedeutet, was bei Menschen erhaben ist. Hypselos bedeutet hoch. Benutzt es für einen hohen Berg. Und gemeint ist hier in diesem Zusammenhang eine Stellung, nach der man nicht streben sollte. Nach der man nicht streben sollte. Nämlich, wo man das Geringe dann nicht mehr schätzt. Wo man nur nach oben orientiert ist, nach dem Hohen, und sich selber nicht mehr beugen kann oder nicht mehr beugen will. Das soll's nicht sein. Schaut mal, Jesus hat eine hohe Stellung verlassen, die höchste Stellung im Universum überhaupt. Und er ist der Allergeringste geworden. Beim Abendmahl hat er sein Obergewand abgelegt und hat sich den Sklavenschürz umgebunden. Und er beugt sich nieder und wäscht jedem einzelnen seiner Jünger die Füße. Er hat diesen Dienst der Niedrigkeit getan, um die zu segnen und um die zu retten, die er liebte. Deswegen hat er das getan. Keiner von den Jüngern hat sich für diese Wohltat hergegeben. Von den Jüngern hat sich keiner hingegeben dafür, sodass Jesus es ihnen vormacht. Er hat es ihnen vorgemacht und es sagte dann und ihnen ein Beispiel gegeben, dass sie, die Jünger und die Jünger der Jünger und so weiter bis zu uns heute, diesem Beispiel folgen. Hier geht es auch um einen Dienst der Niedrigkeit, diesem Beispiel zu folgen. Frage, war dieser geringe Dienst für Jesus unangenehm oder peinlich? Nein, war es nicht. Es war Ausdruck seiner Liebe, ganz praktisch. Und warum konnte er es tun? Weil er nicht stolz und hochmütig war. Deswegen konnte er es tun. Weil er nicht stolz und hochmütig war. Er sagt von sich, er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Und er sagt, jetzt kommt, wenn ihr mir folgen wollt, dann kommt und lernt von mir. Es geht zunächst um einen Dienst in dieser Niedrigkeit. Lern von mir, sagt er. War nicht stolz. Zweite Frage, war sein Handeln in Niedrigkeit als ein Mensch in Knechtsgestalt, der sich niederbeugt, um seinen Jüngern den Staub von den Füßen zu waschen und ihnen so zu zeigen, dass sie wertgeachtet sind, war dieses Handeln in Niedrigkeit bedeutungsvoll und mit Ewigkeitswert? Ja, jawohl. Diese kleine Handlung war höchst bedeutungsvoll und mit einem hohen Wert, mit Ewigkeitswert, wird nie von ihm genommen werden. Römer 12, Vers 16. Sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Kann das sein, dass das auch damit zu tun hat? Ich meine schon. Ich glaube schon. Don Bosco sagte einmal, die kleinen Kreuze, die einer auf Erden getragen hat, werden eine Ehrenkrone im Himmel bilden. Jawohl. Das wird bleiben. Denn es hat einen hohen Wert. Und wenn wir meinen, wir müssen uns nicht beugen, weil wir uns nur nach den hohen Dingen ausstrecken, dann gehen wir fehl. Und wir werden nicht das erreichen, was wir wollen. Hier geht es nicht um die Rettung in Christus, aber es geht um unser eigenes Leben, wie wir es leben, was wir leben, was wirklich bedeutungsvoll ist und was nicht. Und das Bedeutungsvolle, das finden wir dort, wo wir uns beugen und unser Kreuz auf uns nehmen. Und es sind oft Kleinigkeiten, Kleines. An einer anderen Stelle spricht Jesus davon in Matthäus 10, Vers 42, von einem Glas Wasser, das ausgeteilt wird. Er sagt, und wenn jemand einem dieser Geringen nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Auch hier eine Kleinigkeit. Jemand einem Becher Wasser zu geben, ist etwas, das kann jeder. Das kann jeder. Dazu braucht es keine besondere Befähigung, es braucht keine besondere Geschicklichkeit, man braucht kein Diplom und keinen Ehrentitel, um jemanden so zu segnen. Ein Glas Wasser, jemand in Liebe gereicht, ist etwas Kleines, eine absolute Kleinigkeit. Und doch bei Gott so groß und von Bedeutung, dass er es nicht unbelohnt lässt, laut dieser Schriftstelle. Ein Glas Wasser geben, was ist denn das schon? Weil du musst sehen, was dahinter steckt. Es geht um das Kleine. Um den kleinen Liebesdienst. Hier liegt ein Wert eben, der nicht auf der äußeren Erscheinung liegt, sondern in der inneren Haltung und in der Anteilnahme am Bedürfnis des Nächsten. Was braucht er jetzt? Eine kleine Geste mit hoher Wirkung. Und hohem Wert. Die andere Stelle, auch in den Evangelien, Markus 12, Vers 41 bis 44, da sehen wir, dass Jesus wieder zum Tempel kommt und er setzt sich dem Schatzkasten gegenüber. Er kennt diese Geschichte. Und er sah, wie eine Volksmenge Geld in den Schatzkasten einlegte. Das beobachtet er, hat sich Zeit genommen, hat geguckt. Und dann nimmt er gewisse Dinge wahr und er sieht die Leute. Was tun sie im Tempel? Waren ja die Frommen, die kamen. Dann heißt es, und viele Reiche legten viel ein. Und eine arme Witwe kam und legte 2 Schärflein ein. Das ist 1 Pfennig. Und er rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt. Ihren ganzen Lebensunterhalt. So, hier ist von einer armen Witwe die Rede. Von einer nicht besonders betuchten Frau, die keinen Stand in der Gesellschaft hatte. Und auch kaum etwas zum Leben besaß. Eine arme Witwe war eine arme Witwe. Das heißt, sie stellte nichts dar. Und sie konnte auch nicht mit besonderen Leistungen glänzen. Und was sie gab, war in den Augen der Reichen nichts. Nichts. Damit bekam sie keine Aufmerksamkeit. Hat kein Prestige gewonnen damit. Aber, was hatte sie? Sie liebte Gott. Und deswegen tut sie das. Und Jesus sieht sie und erhebt sie besonders hervor und lobt gerade diese arme Frau, die eben fast nichts hatte. Nach menschlicher Sicht, was war das, was sie gab, wirklich eine Kleinigkeit. Aber in den Augen Jesu hat es einen hohen Wert, eine Bedeutung, die das Herz Gottes rührte in dieser Kleinigkeit. Kleinigkeiten, ihr Lieben, machen den Unterschied aus, auch in diesem Jahr, jetzt, in dem wir jetzt stehen. Die machen den Unterschied sowohl im Guten als auch im Schlechten. In beide Richtungen sind es in der Regel Kleinigkeiten. Im Hohelied Kapitel 2, Vers 15 lesen wir: Fangt die Füchse, denn die kleinen Füchse sind es, die den Weinberg verderben. Kleine Kleinigkeiten, kleine Dinge sind es in der Regel, die Gutes verderben. Max Frisch hat einmal gesagt, es sind die kleinen Rechthabereien, die eine große Liebe zermürben. Das stimmt. Mensch, wir gehen jetzt auf 38 Jahre zu. Nein, 39 Jahre sind wir jetzt verheiratet. 39 Jahre. Wie oft ging es in diesen 39 Jahren um Kleinigkeiten? In den letzten 10, 15 Jahren haben wir enorm viel gelernt. Auf Kleinigkeiten zu achten, aber nicht kleinlich zu sein. Das ist der Unterschied. Kleinlichkeit kann sehr, sehr zerstörerisch sein. Rechthaberei enorm zerstörerisch. Aber dann eben auch auf Kleinigkeiten zu achten und in einer richtigen Art und Weise mit einer Kleinigkeit recht zu reagieren, bringt viel Heilsames. Ein Tagebucheintrag von Anne Frank lautet folgendermaßen, da hat sie das niedergeschrieben. Sie schreibt: Ich muss dir wieder von einem Streit erzählen, aber zuvor will ich dir sagen, dass ich es grässlich und unbegreiflich finde, wenn Erwachsene sich so schnell, so oft und über die kleinste Kleinigkeit erregen und streiten. Bisher dachte ich, dass nur Kinder sich zanken. Und dass es später nicht mehr vorkommt. Die war nicht einfach bloß naiv, sondern die hat ein gutes Herz gehabt. Das merkt man einfach. Ja. Da war was vorhanden bei ihr. Natürlich lag sie falsch. Kleinigkeiten sind definitiv oft der Anlass für Tragödien. Viele zerbrochene Beziehungen resultieren aus Kleinigkeiten. Aber, wie schon gesagt, andere Kleinigkeiten wiederum, kleine Gesten, kleine Dinge können oft vieles zum Guten ändern. Ein freundliches Wort in einer unfreundlichen Situation. Ein Lächeln ist eine Kleinigkeit, statt Zornausbruch. Darf natürlich nicht ironisch rüberkommen, sonst ist es genau das Falsche. Ein Nachgeben. Ja, stehst du vielleicht unter dem Pantoffel? Nein, ich stehe ganz gewiss nicht unter dem Pantoffel. Aber ich merke auch, es schadet nicht, nachzugeben und auf Bedürfnisse und Wünsche des Partners einzugehen und nicht immer alles so haben zu müssen, wie ich mir einbilde, dass es sein muss. Das ist nicht notwendig. Etwas überhören. Von Jesus lesen wir das ein oder zweimal im Neuen Testament, in dem Evangelium. Er überhörte das Wort, heißt es dann. Das war ziemlich daneben und er hat es überhört. Jesus war nicht kleinlich, sondern er hat der Situation angemessen reagiert und agiert. Etwas Geduld. Das ist etwas, was den meisten von uns am schwersten fällt, Geduld zu haben. Und nicht sofort die Lösung. Eine Entschuldigung. Nicht nur ich entschuldige mich, sondern bitte vergib mir das. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Ja? Wir entschuldigen uns so schnell und es geht, ach, entschuldige bitte. Ah. Aber damit ist es nicht wirklich getan. Das ist oftmals oberflächlich, aber eine Entschuldigung, die wirklich die Schuld nimmt, die geht in der Regel tiefer. Die bezieht den anderen mit ein. Bitte vergib mir das. Tut mir leid. Wollte ich nicht, aber es ist passiert. Vergebung. Dem anderen auch zu vergeben. Natürlich. Füße waschen. Sich niederbeugen. Wilhelm Busch, nicht der Dichter, sondern der Jugendpfarrer aus Essen, ehemaliger Jugendpfarrer, hat Jesus unser Schicksal geschrieben, das kennen die meisten von euch. Er hat einmal gesagt, Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in kleinen Dingen, Unglück oft durch Vernachlässigung kleiner Dinge. So, auf was kommt es an? Was ist wirklich bedeutsam? Wie groß muss etwas sein, damit es wertvoll ist und Bestand hat? Friedrich von Bodelschwingh sagte einmal, es gibt Leute, die wollen große Taten des Gehorsams tun. Aber wenn es auf die kleinen Dinge ankommt, dann sind sie langsam und voller Widerspruch. So, auf was kommt es an? Ich meine schon, und das sage ich nicht aus dem hohlen Bauch, sondern das sage ich auch aus einer langen Erfahrung. Auf die Kleinigkeiten kommt es an. Vom Pearl Book stammt das Wort, viele Menschen versäumen das kleine Glück, weil sie auf das große vergeblich warten. Doch die Vollendung setzt sich aus Kleinigkeiten zusammen. Ich hoffe, wir beginnen diese Kleinigkeiten zu schätzen. Dieses Beugen und Füße waschen und alles, was dazu gehört. Und ehrlich gesagt, ich breche mir hier keinen Zacken aus der Krone, wenn ich das tue. Solange ich meine noch, ich trage diese Krone und ich verdiene diese Krone und es ist alles passend, wenn ich an hoher Stelle sitze und muss mich nicht beugen, ist etwas verkehrt in mir. Jetzt hör gut zu, dein Wert bemisst sich nicht in großen, beeindruckenden Taten. Und auch nicht darin, was du hast oder was du nicht hast. Oder wie erfolgreich du in der einen oder anderen Sache warst. Und bedeutungsvoll zu sein, das erschließt sich nicht in einem imposanten Äußeren, in einem effektvollen Äußeren, das auch von anderen gesehen wird. Oder einer herausragenden Leistung, wo es dir Gott gelingen lässt. Es geschieht ja auch. Aber darin besteht nicht der Wert. Aber wer die kleinen Dinge nicht vernachlässigt, wer sie nicht verachtet und sich nicht scheut, wie Jesus das Niedrige zu tun, und sich beugt und mit dem Wenigen, das er hat, zu dienen, Gottes ganze Aufmerksamkeit wird er dadurch erlangen. Gottes ganze Aufmerksamkeit. Weil Gott kümmert sich um dieses Kleine. Thomas von Kempten sagte einmal, was aus Liebe geschieht, das ist groß. Das bringt reiche Frucht, so gering und ungeachtet es im Auge des Menschen immer sein mag. Und George Bernau, die kleinen Alltäglichkeiten sehen nach gar nichts aus, aber sie geben den Frieden. Warum? Weil dieses Spannungsfeld, das Große haben zu wollen, das Große tun zu müssen und doch immer unten drunter zu bleiben, weil das damit aufgelöst ist. Und wenn du nicht dort oben hinkommst, du kannst sicher sein, du kannst dich immer beugen. Das ist möglich. Das kann man erreichen. Und du sagst zu Recht, ich bin da nicht sehr stark. ja, brauchst auch nicht zu sein. Bist in guter Gesellschaft. Und Gott ist immer in den Schwachen mächtig. Und er tut sein Werk durch große Schwachheit. Jesus war schwach. Er kam als Mensch und hat sich gebeugt, hat nicht den Stolz hochgehoben, sondern hat sich erniedrigt und gedemütigt. In Offenbarung 3, Vers 8 heißt es, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft. Gott weiß doch das. Gott weiß das. Er hat sowohl die Einfachen und Schlichten wie auch die Hochbegabten gemacht. Und jeder muss das tun, was er wirklich kann. Und sich zu beugen, das kann man eigentlich tun. Auch wenn man nicht immer das Obere erreicht. Darin bist du jedenfalls nicht allein. Matthias Claudius sagte, wir sind nicht groß und unser Glück ist, dass wir an etwas Größeres und Besseres glauben können. Das ist wahr. Mein vorletztes Abraham Lincoln. Er sagt, Gott muss die kleinen Leute sehr lieb haben, sonst hätte er es nicht so viele von ihnen geschaffen. Und das ist auch wahr. Das ist auch wahr. Bis also in bester Gesellschaft. Und wenn Paulus jetzt sagt in Römer 12, seid gleichgesinnt untereinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Dann will er uns damit doch nicht von dem Großen abhalten. Das ist ein Missverständnis. Sondern er will uns auf den richtigen Weg führen. Denn Großes nimmt immer seinen Anfang im Kleinen. Da beginnt es. Wir fangen unten an und tun Schritt für Schritt das, was vor unserem Weg liegt. Ein letztes Zitat von Hans-Joachim Eckstein. Er sagt, in die kleinen Dinge hat der liebe Gott die großen Freuden hineingelegt. Die Treppe zum Glück besteht aus einzelnen Stufen. Zum Glück besteht die Treppe aus einzelnen kleinen Stufen. Ja, und die kannst sogar du nehmen. Eine Stufe. Und damit beginnt etwas Bedeutungsvolles. Etwas mit Ewigkeitswert, was dir nicht genommen wird. Und das ist, worauf es ankommt. Und das überfordert niemand. Aber es fordert uns heraus, das Obergewand abzunehmen, das Schöne, das Beeindruckende und das Sklavengewand anzulegen und Füße zu waschen. Und das wird nicht von uns genommen werden. Und das ist überhaupt nicht peinlich, zu sagen, Mensch, tut mir leid, vergib mir oder ich vergeb dir das. Das muss man nicht immer an die große Glocke hängen, wenn du jemand vergibst. Ja, manchmal merken die Leute ja gar nicht, dass sie dich verletzt haben unter Umständen. Da wird so schnell etwas gesagt und es trifft dich wie ein Hammer. Hat es gar nicht gemerkt. Ja, und dann sprichst du aber die nächsten 3 Wochen nicht mit ihm. Gehst der Schwester aus dem Weg. Aber hier dann sich zu beugen, zu sagen, Herr, ich will niemandem etwas nachtragen oder vorhalten. Du hast mir so viel vergeben, ich will es auch tun. Das ist eine Kleinigkeit, die aber erfordert, dass wir unseren Stolz ablegen. Und der muss sowieso weichen, ja. Früher oder später. Und besser früher. Und plötzlich merkst du, wenn du solche Dinge tust, egal wo du ansonsten durchgehst, dass dieses Spannungsfeld weniger wird. Dass der Unfriede in dir abnimmt. Weil du nicht immer einem Ziel hinterher hechelst, das du in dieser Weise nicht erreichst. Sondern weil du die kleinen Dinge angehst, die du angehen sollst und die du tun sollst. Und wo du deinen Lohn bekommen wirst, die bedeutungsvoll sind und voller Wert. Und die dich zufrieden machen. Warum? Weil du im Frieden mit Gott handelst. Weil du mit ihm im Frieden bist. das ist nicht schwer. Was verlangt der Herr schon von euch, heißt es an einer Stelle im Alten Testament, als aufrichtig zu wandeln mit dem Herrn, euren Gott. Wenn etwas dagegen oder daneben geht, dann kannst du sagen, Herr, vergib mir. Und gehst weiter. So, überseht die Kleinigkeiten nicht, ihr Lieben. Die Kleinigkeiten werden dieses Jahr gestalten. Die Kleinigkeiten machen letztendlich das Große aus. So erreicht man Großes. Jeder von uns. So findet man Beachtung. Und so kommt unser Herz zur Ruhe. Ist doch gut, oder? Wirklich, ist gut. Wir werden nicht überfordert. Ist man auf den Weg gewesen. Lasst uns aufstehen. Nathanael, hilfst du mir nochmal? Halleluja.